Ich habe euch heute ein Bild von meiner Müsli-Schüssel mitgebracht. So sah sie zumindest mal aus. Also mal am Anfang dieser Woche. Mittlerweile sieht sie eher so aus. Ich habe sie mit einer ungünstigen Bewegung vom Tisch gefegt und sie ist auf den Boden gefallen. Und da kamen daraus die entsprechenden Folgen. War zwar keine Absicht, aber das Problem ist trotzdem da. Wem von euch ist auch schon mal was runtergefallen und dabei zerbrochen? Okay, sehr gut, dass es nicht nur mir so geht, aber es ist schon irgendwie alltäglich, dass Dinge manchmal passieren, dass Dinge kaputt gehen. Das ist nicht schön und manchmal auch ganz schön schmerzhaft. Aber Fehler passieren, das ist einfach so irgendwie in der menschlichen Natur drin und das gilt auch für alle Bereiche unseres Lebens, ob das nun Geschirr ist, was uns runterfällt oder ob das den Umgang mit unseren Mitmenschen betrifft. Ich möchte heute mit euch einsteigen in eine Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern darüber spricht und ihnen beibringen möchte, wie sie miteinander umgehen sollen in so einem Fall. Das Ganze beginnt im Lukas-Evangelium in Kapitel 17. Ich lese da mit euch die Verse 1 bis 4. Jesus sagte zu seinen Jüngern: Es wird immer Verführungen geben, doch wehe dem, der daran schuld ist. Für den wäre es besser, er würde mit einem Mühlstein um den Hals ins Meer geworfen, als dass er einen dieser Geringsten zu Fall bringt. Seht euch also vor, wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht. Und wenn er Reue zeigt, vergib ihm. Und wenn er 7-mal am Tag an dir schuldig wird und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Jesus stellt hier zunächst einmal fest, in welcher Ausgangslage wir uns befinden als Menschen. Wir leben in einer gefallenen Welt. Und das hat Auswirkungen sowohl auf uns als auch auf unsere Mitmenschen. Und den Grund dafür, den kennen wir. Direkt am Anfang, nachdem der Mensch geschaffen wurde, hat er sich verführen lassen und hat den Maßstab von Gott abgelehnt, in dem Verlangen, selbst Gott zu sein. So haben wir jetzt also den Salat und es reicht ja auch noch nicht, dass jeder Mensch von sich aus als Feind Gottes dasteht, sondern dann gibt es auch noch andere Menschen, die einen darin unterstützen und bestätigen und einen auch manchmal noch dazu anstacheln. Manche tun das, ohne das zu realisieren. Manche tun es auch ganz bewusst. Und insbesondere in Deutschland haben wir dafür ein sehr, sehr bekanntes Beispiel von jemandem, der sich eine Bühne gebaut hat für seine Reden, als eine vergrößerte Version eines Altars, der im antiken Griechenland dem Satan geweiht war und der zu seinem heiligen Ort gegangen ist, um da ein Brandopfer zu bringen. Die Rede ist natürlich von Adolf Hitler, dem Zeppelinfeld in Nürnberg und dem Holocaust in Auschwitz. Das Ganze ist auch eine sehr interessante Geschichte, ist aber nicht heute genau das Thema. Wir gehen wieder zurück zu unseren einleitenden Worten von Jesus, die er seinen Jüngern gibt. Das ist so eine Art Reality-Check, um ihnen besser verständlich zu machen, den Hintergrund davon, was jetzt kommt. Sie sollen nicht aus allen Wolken fallen, wenn Folgendes passiert: Wenn dein Bruder sündigt, weise ihn zurecht und wenn er Reue zeigt, vergib ihm. Und wenn er es 7-mal am Tag an dir schuldig wird und 7-mal wieder zu dir kommt und sagt, es tut mir leid, sollst du ihm vergeben. Warte mal, Jesus. 7-mal am Tag? Also, wenn jemand dich so oft wie Dreck behandelt, dann muss es doch Absicht sein, oder? Dieser Gedanke scheint einigen Jüngern noch eine Weile nachzugehen und ihn zu schaffen zu machen, denn einige Zeit später kommt Petrus nochmal auf Jesus zu und spricht ihn nochmal darauf an. Das Ganze wird uns dann weitererzählt im Matthäus-Evangelium. Da lese ich weiter mit euch in Kapitel 18, die Verse 21 und 22. Da sagt Petrus zu Jesus: Herr, wie oft darf mein Bruder gegen mich sündigen und ich muss ihm vergeben? 7-mal? Nein, antwortete Jesus, nicht 7-mal, sondern 77-mal. Petrus hofft, dass es nach den 7-mal an einem Tag auch mal gut ist, aber Jesus setzt da noch einen drauf und verelffacht die Zahl. Aber manche Übersetzungen geben das noch ein bisschen anders wieder und schreiben sogar 7 mal 70 mal, also das 70-fache von dem, was er vorher gesagt hatte. Aber Jesus belässt es auch nicht dabei, sondern in den Versen danach erzählt er seinen Jüngern ein Gleichnis, um klarzumachen, dass es eigentlich gar nicht um die genaue Zahl geht. Ich lese den Text einmal mit euch en bloc, Verse 23 bis 35. Deshalb ist es mit der Himmelsherrschaft wie mit einem König, der von seinen Dienern Rechenschaft verlangte. Gleich am Anfang brachte man einen zu ihm, der ihm 10.000 Talente schuldete. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihn mit seiner Frau, den Kindern und seinem ganzen Besitz zu verkaufen, um die Schuld zu begleichen. Der Mann warf sich vor ihm nieder und bat ihn auf Knien: Herr, hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Da bekam der Herr Mitleid, er gab ihn frei und erließ ihm auch noch die ganze Schuld. Doch kaum war der Diener zur Tür hinaus, traf er auf einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldete. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte: Bezahle jetzt endlich deine Schulden. Da warf sich der Mann vor ihm nieder und bat ihn: Hab Geduld mit mir, ich will ja alles bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, bis er ihm die Schulden bezahlt hätte. Als die anderen Diener das sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Da ließ sein Herr ihn rufen und sagte zu ihm: Was bist du für ein böser Mensch? Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du nicht auch mit diesem anderen Diener Erbarmen haben müssen, so wie ich es mit dir gehabt habe? Der König war so zornig, dass er ihn den Folterknechten übergab, bis er alle seine Schulden zurückgezahlt haben würde. So wird auch mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Gleich zu Anfang von diesem Gleichnis stellt Jesus sich selbst dar in diesem Gleichnis. Er bezeichnet sich selbst als den König und er spricht davon, wie er am Ende der Weltzeit Gericht halten wird. Und dann kommt er jetzt zum Fall der Person, die er in diesem Gleichnis anspricht. Damals mit seinen Jüngern spricht er das direkt ja zu Petrus und seinen Jüngern, aber das Ganze gilt auch genauso uns heute. Und dieser Diener, um den es geht, der schuldet dem König 10.000 Talente. Die Einheit, von der Jesus hier spricht, das Talent, das sind 6.000 Denare. Das ist eine römische Währung im Römischen Reich. Und ein Denar ist der standardmäßige Arbeitslohn für einen Tag. Wenn man das heutzutage umrechnen würde, bei einem Mindestlohn von, wir sind aktuell, glaube ich, bei 12,41 Euro, pro Stunde und dann einem Arbeitstag von 8 Stunden wäre ein Denar etwa 100 Euro. Also ein Talent sind 6.000 Denare mal 100 sind ein Talent 600.000 Euro. Und er hat ihm 10.000 Talente geschuldet, das sind also circa 6 Milliarden. Das ist die Schuldensumme, für die dieser Diener aufkommen muss. Aber der Diener hat dieses Kleingeld nicht. Geringverdiener, und muss deshalb dann dafür gerade stehen. Und sein ganzer Besitz soll dafür verkauft werden, was wahrscheinlich bei dieser Summe bloß ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Und er und seine Familie sollen als Sklaven für die Schuld arbeiten, sie abarbeiten. Wenn man sich mal so überlegt, Mindestlohn ca. 30.000 Euro im Jahr, wären das 200.000 Jahre Zwangsarbeit, also zu Lebzeiten völlig undenkbar. Und das ist dem Diener auch klar, denn er bittet den König um Zahlungsaufschub. Der hat Mitleid mit ihm und gibt ihm nicht nur Zahlungsaufschub, er erlässt ihm die ganze Schuld und das kann er auch, denn derjenige, der dafür aufkommt, ist ja er selbst. Der Mann hat ja die Schulden auch bei ihm. Naja, jetzt könnte man ja meinen, er hat gerade 6 Milliarden Euro Schulden erlassen bekommen, könnte sich ja jetzt freuen und feiern, aber es ist leider genau das Gegenteil der Fall. Er trifft direkt danach auf jemanden, der bei ihm Schulden hat. Fällt euch auf, wie er mit dem umgeht? Also er fällt ihn an, er würgt ihn und man könnte meinen, der bringt ihn jetzt gleich um, wenn er ihm nicht sofort auf der Stelle das Geld erstattet. Das ist ganz anders als die Interaktion, die wir vorher gesehen haben in dem Gerichtssaal des Königs. Der König er schuldet dem König auch das Geld, aber der König springt ihm nicht an die Gurgel und sagt, bezahl jetzt. Er geht ganz anders mit ihm hier um. Der andere, der bei ihm die Schulden hat, fleht ihn auch an. Auch interessanterweise mit genau den gleichen Worten, die er dem König gegenüber geäußert hat. Und hier ist das, dieser Zahlungsaufschub, den er erbittet, gar nicht mal so unrealistisch. Die 100 Denare, von denen hier die Rede ist, sind ca. 10.000 Euro. Das ist zwar auch schon eine Stange Geld, aber wenn man so über eine Lebzeit denkt, ist das schon durchaus machbar, das zu bezahlen. Ne? Durchschnittliches Menschenleben, ca. 30.000 Stunden. Wenn man das jetzt nochmal vergleicht mit der ersten Aussage, die Jesus dazu gemacht hat, 7-mal am Tag, und das jetzt hiermit bedenkt, wäre selbst wenn jemand 7-mal am Tag ein ganzes Menschenleben über Vergebung bräuchte, käme er damit trotzdem nicht an die 6 Milliarden dran. Aber naja, dieser Diener will die 10.000, die er ihm schuldet, sofort haben und lässt nicht locker, lässt ihn nicht gehen, wenn er nicht sofort genug von seinem Besitz verkauft, dass er ihn auszahlen kann. Also, hallo? Lieber Diener, funktioniert dein Kurzzeitgedächtnis etwa nicht mehr? Oder hast du kein Konzept von Größenverhältnissen oder sogar beides? Er hat gerade 6 Milliarden Euro Schulden erlassen bekommen. Und jetzt macht er wegen 10.000 Euro so einen Aufstand? Also, hat er einfach vergessen, dass er das erlassen bekommen hat? Oder hat er das vergessen, dass er es erlassen bekommen hat und hofft jetzt mit den 10.000 was davon zu begleichen? Es gibt einen Grund, warum wir im Deutschen den Ausdruck haben, blinde Wut. Das ist genau das, was der Diener hier abzieht. Es ist völlig unangemessen natürlich, aber er realisiert das nicht, wie unangemessen das ist in dem Moment. Aber die anderen, die es mitkriegen, die realisieren das sehr wohl. Und das ist eigentlich heute bei uns auch ganz genauso. Wenn mir jemand Unrecht getan hat und ich deswegen dann Groll gegen die Person hege, dann merke ich das selbst gar nicht, was das mit mir anstellt. Ich mache mir immer Gedanken darüber, wenn ich nur an die Person denke, dann ist mein Tag schon vermiest. Ich werde meines Lebens nicht mehr froh und mir kommt das in dem Moment völlig normal vor. Ich mache mir da keine Gedanken darüber, dass das eigentlich völlig unangemessen ist. In so einem Fall braucht es Menschen in unserem Leben, die uns ehrlich spiegeln, was bei uns abgeht. Wir brauchen es, da dann korrigiert zu werden. Und korrigiert zu werden ist meistens unangenehm, oder? Und zwar nicht nur für die Person, die korrigiert wird, auch für die Person, die korrigiert. Deshalb ist es in vielen Kulturen heutzutage leider so, dass man lieber Dinge unter den Teppich kehrt, und zwar so lange, bis man nicht mehr im Raum stehen kann, weil der Berg unter dem Teppich so groß ist. Aber Jesus setzt einen Standard für seine Familie, die Gemeinde. Wir erinnern uns an den Text zu Anfang, wo er gesagt hat, dass wenn dein Bruder sündigt, dann weise ihn zurecht. Das ist etwas, was selbstverständlich in Liebe geschehen muss. Da kommt, wenn du deinen Bruder zurechtweisen sollst, so wie Jesus das hier sagt, dann kommst du nicht mit dem Richterhammer und fällst das Urteil über ihn. Denn er sagt dir direkt im nächsten Vers, dass du ihm auch vergeben sollst. Naja, unser Diener in diesem Gleichnis jedenfalls erfährt jetzt direkt von oberster Stelle, welcher Missstand bei ihm vorliegt. Ihm wurde die ganze Schuld erlassen, aber er hat seinen Mitdiener gegenüber davon überhaupt nichts durchblicken lassen. Der König spricht ihn darauf an, er sagt, ich hatte Erbarmen mit dir, aber das sollte bei dir eigentlich auch in Erbarmen resultieren, aber das finde ich bei dir überhaupt nicht. Wir haben vorhin das Lied gesungen, du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Genau das ist das, was der König hier über sich sagt. Aber der Diener hat das offensichtlich nicht verstanden, was es mit diesem Erbarmen auf sich hat. Dementsprechend muss er dann selbst für seine Schulden aufkommen. Aber was genau hat er denn eigentlich nicht verstanden? Wenn wir nochmal kurz zurückkommen, es spiegelt sich darin wieder, wie er den König anspricht, wie er ihn anfleht. Er bittet den König um Aufschub seiner Schulden. Er hofft, dass er die Schulden selber begleichen kann. Hallo? 6 Milliarden Euro? Willst du selber begleichen? Er versteht nicht, dass das Erbarmen des Königs nicht Aufschub ist, sondern Vergebung. Die Botschaft ist also klar in uns. Wir müssen realisieren, was die Vergebung Gottes bedeutet. Sie bedeutet, mir ist wirklich komplett vergeben und deshalb kann ich das auch an andere weitergeben. Aber funktioniert das denn? Also, oder wie funktioniert das? Geht das denn so einfach? Was ist denn jetzt, wenn der andere mich nicht mal um Vergebung dafür bittet, was er mir Böses angetan hat? Was ist, wenn das gar nicht möglich ist, wenn die betreffende Person keine Möglichkeit hat, mich irgendwie zu kontaktieren? Was ist, wenn die Person vielleicht sogar schon gestorben ist? Hege ich trotzdem noch einen Groll gegen den oder die? Ich glaube, ich kann sagen, wenn das einfach wäre, dann hätte Jesus nicht am Kreuz dafür sterben müssen. Vor einer Woche haben wir davon gehört, was es Jesus gekostet hat, diesen Weg frei zu machen. Aber ich kann euch auch sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, Vergebung von Herzen ist möglich. Während meiner Zeit auf der weiterführenden Schule wurde ich von einigen meiner Mitschüler echt mies behandelt. Und ich habe teilweise schlafarme Nächte damit verbracht, darüber nachzudenken, wie ich es ihnen wohl am besten heimzahlen kann. Und das hat mir das Leben schon ganz schön vermiest. Aber in dem Moment habe ich das nicht realisiert. Aber ich konnte es zum Glück an Jesus abgeben. Und das ist ein Resultat nur davon, dass ich verstanden habe, dass Jesus auch mir vergeben hat. Anders wäre das überhaupt nicht möglich. Interessant ist, was das Wort Vergebung im Griechischen eigentlich bedeutet. Das Wort, was Jesus benutzt in den Anfangsversen, wo er davon spricht, dass du deinem Bruder vergeben sollst, das ist das Wort Aphesis. Und der Kern davon ist, etwas loslassen, etwas gehen lassen. Wenn du vergibst, dann bedeutet das, dass du etwas loslässt. Dass du nicht mehr daran festhältst, nicht mehr es in deiner Faust festklammerst wie ein Krampf, sondern dass du es gehen lässt und davon frei wirst. Ich möchte zum Ende noch einmal kurz zusammenfassen. Reality Check. Fehlverhalten passiert. Das muss uns und soll uns auch nicht überraschen, und dass wir aus allen Wolken fallen, wenn wir Unrecht erleben, was uns gegenüber geschieht. Zweitens, Gottes Gnade ist unvorstellbar groß und aus dieser Gnade heraus können wir auch anderen vergeben. Drittens, wenn ich das nicht tue, hat das Auswirkungen, und zwar negative Auswirkungen, auf mein Glaubensleben. Und viertens, wenn du bei anderen siehst, dass es Auswirkungen auf ihr Glaubensleben hat, dann sag es ihnen und lass dir ebenso auch von anderen das spiegeln, wenn das bei dir der Fall ist. Ich möchte abschließen mit einem Vers aus Epheser, aus Kapitel 1, der Vers 7, der das nochmal deutlich macht, wo Paulus darüber schreibt, was die Gnade Gottes, wie groß die ist und wie hoch der Preis dafür ist für meine Schuld. 6 Milliarden Euro ist eigentlich dagegen sogar ein Klacks. Er schreibt dort, durch Christus wurden wir freigekauft, um den Preis seines Blutes. Und in ihm sind uns alle Vergehen vergeben. Das verdanken wir allein Gottes unermesslich großer Gnade. Amen.